das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Manche politische Projekte gehen als ganz große Pleiten in die Geschichte der Bundesrepublik ein. Und ziemlich weit oben im Ranking steht das 243 Millionen Euro teure Desaster um die Pkw-Maut. Sein politisches Vermächtnis, eines, das den früheren Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU nach der Karriere nun sogar die Freiheit kosten könnte. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen Scheuer erhoben. Sie wirft ihm vor dem Mautuntersuchungsausschuss des Bundestags im Jahr 2020 falsch ausgesagt zu haben. Scheuer, mittlerweile Privatmann, will seine Unschuld verteidigen. Und es stellt sich die Frage, ob ein möglicher Prozess nicht nur ihn, sondern mindestens auch die CSU intensiv beschäftigen könnte. Jan-Peter Bartels.
Das Pickerl, die Ausländermaut. Es beginnt als Bierzeltschlager. Mehr als 10 Jahre ist das her. Die CSU will sie unbedingt, treibt sie über Jahre immer wieder voran.
Wir kämpfen um die Maut.
Pkw-Maut, Pkw-Maut,
Pkw-Maut, Pkw-Maut für Ausländer. Die vielen ausländischen Durchfahrer wollen wir an unserer deutschen Infrastruktur beteiligen.
Es gehe um Geld und Gerechtigkeit, so die CSU damals. Scheuer will als Verkehrsminister unbedingt die Maut liefern. Das geht schief, er landete 2020 vor diesem Untersuchungsausschuss. Dort habe er gelogen, sagt die Berliner Staatsanwaltschaft heute. Die Juristen haben dafür jahrelang Protokolle ausgewertet und Zeugen befragt.
Das alles ist eine relativ kleinteilige Arbeit, die dann aber jetzt zu dem Ergebnis geführt hat, dass eben wir von einem hinreichenden Tatverdacht ausgehen.
Der Hintergrund. Die Mautbetreiberfirmen sagen, sie hätten Ende 2018 angeboten, mit der Vertragsunterzeichnung noch zu warten. Denn der Europäische Gerichtshof prüfte zu dem Zeitpunkt, ob eine solche Ausländermaut überhaupt rechtlich möglich ist. Scheuer aber unterschrieb, ohne das Urteil des Europäischen Gerichtshofs abzuwarten. Der untersagte später die Maut. Scheuer musste deshalb im Untersuchungsausschuss aussagen. Der Vorsitzende war damals Udo Schiefner von der SPD. Er erlebte, wie Scheuer berichtete, dass er sich nicht erinnern könne, an ein Angebot der Betreiber abzuwarten.
Hier war Aussage gegen Aussage, aber ihm war keine Lüge nachzuweisen, da seine Aussage auch noch mal durch seinen Staatssekretär untermauert wurde.
Die Berliner Staatsanwälte glauben Scheuer und seinem damaligen Staatssekretär nicht. Das bedeutet allerdings nicht zwingend einen Prozess, sagen Rechtsexperten.
Als nächstes prüft nun das Gericht, ob es die Anklage zulässt. Falls ja, käme es dann zu einer Hauptverhandlung mit Beweisaufnahme und mit offenem Ausgang.
Andreas Scheuer kommentiert die Anklage heute in sozialen Medien. Nicht nachvollziehbar, schreibt er, und die Motive und der Zeitpunkt für die Anklage sind mir unverständlich und erscheinen mehr politisch motiviert. Die Staatsanwaltschaft wies das zurück. Das Ergebnis der Ausländermaut für den Staat, 243 Millionen Euro Schadensersatz, musste der Bund zahlen. Das Ergebnis für Andreas Scheuer, das entscheidet nun ein Gericht.
Ein Wort, das uns diese Woche seit dem Besuch der Europäer im Weißen Haus bei Donald Trump begleitet: Sicherheitsgarantien. Wie ließe sich im Falle eines Kriegsendes in der Ukraine verhindern, dass Russland in Zukunft wieder angreift? So viele Waffen liefern, dass die Ukraine abschreckend genug wirkt? Den Luftraum über Kiew und dem ganzen Land überwachen? Oder Bodentruppen zur Friedenssicherung an die Waffenstillstandslinie schicken? Das wollen die USA nicht. Die Europäer, Frankreich, Großbritannien oder auch Deutschland schließen das Entsenden von Friedenstruppen allerdings nicht aus. Und auch wenn es nun oft heißt, der Weg dahin, der sei noch sehr lang, die Debatte darüber hat begonnen. Auch unter denen hierzulande, die dann vielleicht als Soldaten in der Ukraine im Einsatz wären. Martin Rottach und Thomas Mildner.
Ein möglicher Frieden in der Ukraine bestimmt tausende Kilometer weit weg in Deutschland die Debatte. Auch heute Abend am Reservisten-Stammtisch in Eberbach am Neckar. Als Reservisten könnten sie sich für eine mögliche Friedensmission freiwillig melden. Aber würden sie das auch?
Ich finde den Einsatz von deutschen Soldaten in der Ukraine ganz einfach gar nicht machbar. Wir haben strategische Probleme, wir haben finanzielle Probleme irgendwann, wir haben materielle Probleme.
Ich glaube nicht, dass die nächsten Jahre irgendein NATO-Soldat die Ukraine betritt.
Die Skepsis gegenüber einer Friedensmission mit deutscher Beteiligung hier in Eberbach ist sie groß. Joachim Fallert, Vorsitzender des Reservistenverbands Baden-Württemberg, hingegen hat Grund, das anders zu sehen.
Als Beispiel, als die ukrainische Armee in Deutschland ausgebildet werden sollte, haben wir einen Aufruf gestartet und haben Reservistinnen und Reservisten gesucht, die sich noch an älteren Waffensystemen auskennen und ukrainisch sprechen. Und da haben sich innerhalb von 48 Stunden 50 Kameradinnen und Kameraden gemeldet.
Doch selbst mit genug Freiwilligen ist die Bundeswehr, ist Deutschland bereit für einen solchen Einsatz? Er zumindest ist es. Grigorios Dimitriadis hat gerade seinen Aufnahmeantrag beim Karrierecenter der Bundeswehr in Stuttgart abgegeben. Auch einen Einsatz in der Ukraine könnte sich der 20-Jährige vorstellen.
Ich bin der Meinung, vor allem ich als junger Mann sollte meinen Teil beitragen zum Schutz unseres Landes. Und die Bundeswehr ist da so nah am Geschehen wie möglich.
Seine Zukunft sieht Grigorios bei der Bundeswehr. Bei seiner Familie sind die Sorgen groß.
Am schlimmsten hat meine Mutter natürlich reagiert, weil sie natürlich einerseits natürlich stolz, andererseits natürlich auch das Risiko, dass mit mir irgendwas passieren kann, vor allem im Ausland.
Der Frieden in Europa, für Grigorios ein Ziel, für das er sich einsetzen will. Ob es überhaupt zu einem Einsatz in der Ukraine kommt, ist völlig ungewiss. Stand jetzt fehlt immer noch das Wichtigste, eine politische Einigung.
Aus russischer Sicht wird es leider so sein, dass man in Russland sagt, also die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine kommt nicht in Betracht. Und dann kommt natürlich auch nicht in Betracht, dass Truppen aus NATO-Mitgliedstaaten in der Ukraine herumkurven.
Auch aus der Politik rührt sich Widerstand gegen eine mögliche Friedensmission mit deutscher Beteiligung.
Nein, ich sehe keine deutschen Soldaten in der Ukraine. Diese Fähigkeiten haben wir auch gar nicht. Das ist auch nicht unsere Aufgabe.
Widerspruch kommt vom Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, der sich gerade in der Ukraine aufhält.
Es geht um militärische Fähigkeiten. Und da wird es sehr wahrscheinlich sein, aus meiner Sicht, dass wir auch deutsche Soldatinnen und Soldaten für die Friedensgarantie, für die Sicherheitsgarantie der Ukraine werden zur Verfügung stellen müssen.
Es wird also weiter diskutiert, auch hier in Eberbach. Die Reservisten finden, vor allem müssten in der Ukraine erst einmal die Waffen schweigen.
Und wir wollen das Thema vertiefen mit Cindy Wittke-Hohlfeld. Sie leitet den Arbeitsbereich Politik am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung in Regensburg. Heute ist sie in München. Guten Abend, Frau Wittke-Hohlfeld.
Guten Abend.
Es heißt jetzt immer wieder, die Debatte komme viel zu früh, denn bis zu deutschen Bodentruppen in der Ukraine sei es ja noch ein ganz langer Weg. Kommt die Debatte für Sie auch zur falschen Zeit?
Nun, Bodentruppen gehören zum Teil auch zu Sicherheitsgarantien und Sicherheitsgarantien, effektive, robuste, weitreichende und internationale, sind sehr wichtig bei der Verhandlung und Umsetzung von Waffenstillstands- und Friedensabkommen. Das heißt, die Debatte um Sicherheitsgarantien kann nicht früh genug kommen, aber diese sehr detaillierte Debatte über die Anzahl zum Beispiel von Bodentruppen zum aktuellen Zeitpunkt, das ist eventuell schon etwas zu weit gesprungen. Und läuft die Gefahr, sich festzufahren, exakt an diesem Punkt.
Sie sagen, Bodentruppen seien wichtig, seien Bestandteil. Wolfgang Ischinger, der frühere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, der sagt, wir könnten die Diskussion über Bodentruppen sofort beenden, wenn wir die Ukraine mit ausreichend Waffen ausstatten würden. Was ist da dran?
Nun, dieses Zitat von Herrn Ischinger sagt ja eventuell auch weiter, dass er davon ausgeht, dass Russland aktuell nicht an echten Friedensverhandlungen interessiert ist und auch zum Beispiel keine Sicherheitsgarantien von europäischen Staaten, die Mitglied in der NATO sind, zulassen würden. Ich folge Herrn Ischinger dahingehend, dass es weiterhin auch essentiell ist, die Ukraine auf dem Schlachtfeld zu unterstützen in ihrem Selbstverteidigungskampf. Aber parallel halte ich es für nötig, sich so früh wie möglich auch darüber Gedanken zu machen, welche Sicherheitsgarantien denn die Koalition der Willigen überhaupt in der Lage sind, auf die Beine zu stellen. Also quasi eine Bestandsaufnahme zu machen, eine Bedarfsliste und hier aktiv schon einmal in die verschiedenen Szenarien einzusteigen, um dann, falls das wirklich auf das Tableau kommen sollte, auch bereit zu sein, um nicht wieder den Platz am Verhandlungstisch mit Donald Trump zu verlieren.
Frau Wittke-Hohlfeld, wenn wir bei möglichen Bodentruppen zur Friedenssicherung bleiben, weil das ja die Debatte ist gerade, wie viele bräuchte die Ukraine von einem Land wie Deutschland und welche Aufgaben kämen in der Ukraine dann auf die Friedenstruppen zu? Denn Frieden sichern, das kann ja vieles bedeuten.
Genau, also ich möchte mich nicht an der Spekulation von Anzahl von Soldaten nun beteiligen, da ich es ja bereits kritisiert habe. Ich möchte auf die Herkulesaufgabe hinweisen, die vor Friedenstruppen stünden. Die Kontaktlinie aktuell, der Frontverlauf, ist entlang von mehr als 1300 Kilometern. Und darüber hinaus wäre auch noch eine Grenze zu Russland auf dem Land und zur See als auch zu Belarus zu sichern. Also die Aufgabe ist groß. Die Frage wäre, wo internationale Truppen eingesetzt werden würden. Und auch hier geht es wieder darum, das Risiko von Garantien auch zu managen. Das heißt, nicht nur deutsche Truppen würden eventuell entsendet werden, sondern auch Truppen anderer Staaten. Es müsste eine international gemischte Truppe sein, die sowohl die Kontaktlinie überwacht, als auch unter anderem zum Beispiel ein Mandat hätte, hier Zwangsmaßnahmen durchzuführen, sollte es zu Verletzungen der Kontaktlinie kommen, von der einen oder anderen Seite, oder sollte es gar zu einem Übergriff Russlands wiederkommen. Die Ukraine braucht hier Unterstützung. Das ist nicht alleine durch die Ukraine zu leisten, auch nicht alleine durch Waffenlieferungen oder Ausbildungen, sondern das ist eine internationale Aufgabe, denn es gibt keinerlei Art von Vertrauen zwischen der Ukraine und Russland, dass ein solches Abkommen auch tatsächlich halten würde und umgesetzt werden könnte. Es ist also eine Gemeinschaftsaufgabe.
Also das klingt, diese Herkulesaufgabe, auch nach einer großen innenpolitischen Debatte, auch nach einer gesellschaftlichen Debatte, sollte es tatsächlich dahin kommen. Und innerhalb von 10 Tagen bis 2 Wochen soll ja Europa jetzt erstmal im Austausch mit den USA ein Konzept zu Sicherheitsgarantien erarbeiten. Was muss denn da drinstehen, damit dieses Konzept wirklich einen Frieden sichern kann, damit es was wert ist?
Genau, da gibt es Beispiele auch aus der jüngeren Geschichte. Da kann man zum Beispiel in das Daytoner Abkommen von 1995 gucken, das in seinem ersten Anhang sehr genau ausbuchstabiert, wie zum Beispiel ein Frieden für Bosnien-Herzegowina gesichert werden sollte. Hier geht es um klassische Fragen wie die Festlegung einer Kontaktlinie, die Entwaffnung von Soldaten, der Rückzug von Truppen, die Demilitarisierung einzelner Zonen und natürlich auch, wie zum Beispiel eine Friedensmission zusammengesetzt werden könnte und welches Mandat sie bekommen könnte. Also das sind auch Fragen, die sich für mögliche Verhandlungen, Waffenstillstände und auch einen Friedensprozess zwischen der Ukraine und Russland stellen werden. Dabei ist natürlich wichtig, es wird Rückschläge geben. Nicht alles davon wird sich umsetzen lassen. Aber das ist nun mal einmal leider der sehr, sehr schwere Prozess von Friedensverhandlungen. Es dauert lange, es ist mit Rückschlägen verbunden, aber wenn man einmal diese Diskussion geführt hat, fängt man in der Zukunft nach einem Rückschlag im Zweifelsfall nicht mehr bei Null an.
Sagt Cindy Wittke-Hohlfeld vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke sehr.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In den Nahen Osten, wo Israel gerade eine Offensive zur kompletten Einnahme von Gaza Stadt vorbereitet und dafür weitere 60.000 Reservisten einberufen will. Die Diskussion über diese Offensive verstellt ein wenig den Blick in das von Israel besetzte Westjordanland, wo Tel Aviv gerade dabei ist, Fakten zu schaffen. Zwischen Ostjerusalem und der bestehenden Siedlung Ma'aleh Adumim genehmigte die Regierung das neue Siedlungsprojekt E1. Zusammen mit dem gebirgigen Wüstenareal im Osten wird das Westjordanland so in einen nördlichen und einen südlichen Teil zerschnitten und ein zusammenhängender palästinensischer Staat damit praktisch unmöglich gemacht. Christian Limpert und Pia Steckelbach.
Eid Hamis unterwegs in seinem Dorf, ein Beduinenort im von Israel besetzten Westjordanland. Etwa 200 palästinensische Beduinen leben hier. Jetzt haben sie alle Angst, sagt Eid. Ihr Ort werde bald zerstört, das alles werde es bald nicht mehr geben. Wie sollen wir Beduinen denn leben, wenn sie uns vertreiben, ohne unsere Tiere? Wie sollen wir unsere Kinder ernähren? Wie? Israel will nicht nur unsere Orte auslöschen, sondern das ganze Westjordanland. Laut Beschluss der israelischen Regierung sollen hier bald 3.400 neue Wohneinheiten für Siedler entstehen, der Bau völkerrechtswidrig. Schon seit Monaten würden sie bedroht, sagt Eid Ramis und zeigt auf den Berg. Hier haben radikale Siedler bereits vor Monaten Container errichtet, immer wieder gebe es Übergriffe. In der Nacht haben Siedler all diese Solarpaneele kaputt gemacht, die das Dorf mit Strom versorgen. Wir haben die Polizei geholt, die hat es sich angesehen und nichts gemacht. Nur wenige Kilometer entfernt die jüdische Siedlung Ma'ale Adumim. Wie alle nach internationalem Recht illegal. Etwa 38.000 Menschen leben hier. Mit dem Beschluss von heute soll die Stadt massiv ausgebaut werden. Bei seinem Besuch spricht der rechtsextreme Finanzminister von einem Erfolg. Seit Monaten sein erklärtes Ziel, das gesamte Westjordanland annektieren zu wollen. Wir schaffen Tatsachen mit Häusern, Straßen, mehr und mehr jüdischen Familien, die hier ihr Leben aufbauen. Andere reden über den lügnerischen palästinensischen Traum. Wir erschaffen eine jüdische Realität. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Pläne scharf. Die Palästinenser in dem Gebiet würden vertrieben, weiteres besetztes Gebiet würde annektiert, das Westjordanland de facto in zwei Hälften geteilt. Die Pläne dafür gibt es seit Jahren, sagt Konfliktforscher Tatarski. Bislang habe internationaler Druck all das immer verhindert. Jetzt hat sich die geopolitische Lage komplett zum Schlimmsten verändert. Die israelische Regierung ist extremer als je zuvor. Die internationale Gemeinschaft stoppt sie nicht. Dieses Projekt drückt genau das aus, mit Ministern wie Smotrich, der sagt, man begrabe das palästinensische Projekt. Zurück im Beduinendorf. Noch versuchen sie, irgendwie optimistisch zu bleiben. Ihre letzte Hoffnung, sagt Eid Ramis, dass internationaler Druck Israels Pläne doch noch stoppe. Freiwillig gehen werde hier keiner.
Und wir fragen noch mal nach bei Christian Limpert in Tel Aviv. Christian, Israel schafft also Fakten mit diesem Siedlungsplan und das in einer Zeit, wo weltweit immer mehr Staaten einen Staat Palästina anerkennen wollen. Was bedeutet das konkret?
Zunächst mal hat Israel ja über Jahrzehnte Fakten geschaffen. Inzwischen leben etwa 500.000 Menschen in Siedlungen im besetzten Westjordanland. Diese Entscheidung heute wird von vielen schon gesehen als klare Antwort, als Reaktion eben auf die Ankündigung vieler Länder, den Staat Palästina anerkennen zu wollen. So hat es der Finanzminister Smotrich ja quasi auch gesagt. Grundsätzlich, die Regierung Netanyahu, insbesondere die extremen, rechtsextremen Minister, sprechen immer wieder offen von ihrer Vision von einem Groß-Israel, also ein Israel, zu dem eben die palästinensischen Gebiete dazugehören. Bemerkenswert ist, dass auch Netanyahu jetzt erst vor kurzem in einem Interview gesagt hat, dass er dieser Vision nicht abgeneigt sei.
Und Christian, lass uns auch nach Gaza schauen, auf die angekündigte Offensive in Gaza-Stadt. Steht die dann jetzt unmittelbar bevor oder hat sie bereits begonnen?
Sie hat bereits begonnen, denn seit Tagen, seit Wochen hat Israel die Luftangriffe auf Gaza-Stadt intensiviert, auch mit vielen zivilen Opfern. Wir haben heute mit dem Militärsprecher reden können. Er spricht von einer ersten Phase von Vorbereitungen. Das heißt, es ist bestätigt, dass in den Vororten von Gaza-Stadt Truppen bereits kämpfen. Es fehlt natürlich für die geplante Besetzung, Komplettbesetzung noch an Personal. Netanyahu hat heute mitgeteilt, dass das alles schneller gehen müsse. Die Menschen in Gaza-Stadt, mit denen wir reden können, die berichten von großer Angst, dass sie nicht wissen, wo sie hin sollen, wenn denn dieser Aufruf zur Flucht, zur Vertreibung kommt. Viele sagen, sie wollen bleiben. Gleichzeitig haben viele Menschen dort, aber in Israel, insbesondere die Angehörigen von Geiseln, immer noch ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht doch noch zu Verhandlungen kommen könnte. Die Hamas hat ja ein Angebot oder einen Vorschlag von Witkoff in Teilen ja, zugestimmt. Und hier heißt es nun, dass morgen auch das Kabinett noch einmal über diese Zustimmung beraten wird. Aber viele hier sind pessimistisch, dass das Erfolg haben wird.
Christian Limpert, vielen Dank für deine Einschätzung. Danke nach Tel Aviv. In Serbien wiederholt sich gerade das, was oft als Muster in autoritär geführten Ländern zu erkennen ist. Gibt es Proteste gegen die Staatsführung, werden als Urheber meist Aufwiegler aus dem Westen verantwortlich gemacht, ohne Beweise dafür zu haben. Präsident Vučić bezeichnete die seit Monaten andauernden Demonstrationen gegen Misswirtschaft und Korruption gerade als reinen Terrorismus. Serbien ist seit 13 Jahren offizieller Kandidat für einen EU-Beitritt mit einem Präsidenten, der sich immer autoritärer aufführt. Sicherheitskräfte nahmen in den vergangenen Tagen zahlreiche Demonstranten fest. Ihnen wird dabei übermäßige Gewalt vorgeworfen. Anna Telak.
Predrag Lukic hat einen Termin bei seiner Anwältin. Vor einigen Tagen war er auf einer Demo gegen die Regierung. Zum ersten Mal in seinem Leben. Was dann passiert ist, will er uns zeigen. Eine Katastrophe ist das. Brutale und grundlose Gewalt an Bürgern, die friedlich protestieren. Ich habe niemandem was getan, habe niemanden böse angeschaut, geschweige denn einen Stein oder was anderes geworfen. Absolut nichts. Seine Anwältin zeigt uns verstörende Szenen auf ihrem Handy. In der Innenstadt von Valjevo, einer serbischen Kleinstadt, kreist die Polizei Predrag ein. Es ist der Mann mit der weißen Hose. Er geht zu Boden, wird verprügelt. Die Stimme im Hintergrund schreit: Stopp, hört auf, ihr seid wahnsinnig. Sie zerrten Jugendliche und sogar Kinder aus Sportcafés, Bäckereien, haben eine der Hauptstraßen buchstäblich von Menschen gesäubert. Die meisten ihrer Opfer waren nicht mal bei den Protesten dabei. Seit Monaten gehen Menschen in Serbien gegen Korruption und fehlende Rechtsstaatlichkeit auf die Straße. Dann, in der vergangenen Woche, eskalieren die Proteste an verschiedenen Orten im Land. Feuerwerkskörper sollen aus Parteibüros auf Demonstrierende geflogen sein, die wiederum werfen mit Brandsätzen, demolieren Büros der Regierungspartei SNS. Präsident Vučić bezeichnet die Regierungsgegner als Terroristen. Sie wollen das normale Leben in dieser und anderen Städten zerstören. Wir werden dagegen vorgehen. Überall. Die serbische Regierung geht mit extremer Härte gegen die Protestierenden vor. Videos aus Social Media zeigen neben Einheiten der Polizei auch Vermummte mit Schlagstöcken, die auf die Menschen eingeprügelt haben sollen. Für Experten hat das Methode.
Es handelt sich hierbei um Schlägertrupps, die immer wieder in den letzten, ja, man könnte sagen, 10 Jahren von Vučić-Regime genutzt wurden. Das sind vermeintliche Anhänger der Regierungspartei. Das sind aber tatsächlich oftmals Fans, Hooligans von den großen Fußballclubs, die rekrutiert wurden, die oftmals Verbindungen in die kriminelle Unterwelt haben.
Von Seiten der EU kommt bisher kaum Kritik an der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste. Westeuropa profitiert von Serbiens Wirtschaftskraft. Erst im vergangenen Jahr schließt Deutschland mit Serbien einen Vertrag zum Abbau des gefragten Bodenschatzes Lithium. Die Anwältin aus der serbischen Kleinstadt Valjevo vertritt inzwischen 6 Opfer von Polizeigewalt, unter ihnen auch Minderjährige. Dem serbischen Staat wirft sie schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Das ist eine beispiellose Brutalität in ganz Serbien. Ich arbeite seit 2007 als Rechtsanwältin. Sowas habe ich noch nie gesehen. Die Demonstranten haben weitere Proteste angekündigt. Eine Entspannung der Lage auf Serbiens Straßen ist damit nicht in Sicht.
Und was heute sonst noch wichtig war, das hat jetzt in Kurzform Julia Niharika.
In einem Maisfeld in Polen ist in der vergangenen Nacht ein zunächst unbekanntes Flugobjekt abgestürzt. Und genau das sorgt jetzt für diplomatischen Sprengstoff. Nach Angaben der polnischen Regierung handelt es sich dabei um eine russische Militärdrohne. Der Absturzort liegt etwa 120 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die Regierung in Warschau spricht von einer Provokation durch Moskau. Alle NATO-Partner seien über den Vorgang informiert worden. Forscher der US-Raumfahrtbehörde NASA warnen vor zunehmender Trockenheit in Deutschland. Schon jetzt sei das Land eine der 4 Regionen, die weltweit am schnellsten austrockne, heißt es in einer Auswertung aktueller Daten. Es gebe längere Dürreperioden und sinkende Grundwasserpegel, etwa weil Grundwasser immer häufiger zur Bewässerung in der Landwirtschaft eingesetzt werde. Zuletzt gingen jährlich 3,4 Billionen Liter Wasser verloren. Das ist etwa die Menge des Starnberger Sees. Die weltberühmte Holzkirche von Kiruna in Nordschweden ist an ihrem neuen Standort angekommen. Zwei Tage dauerte die spektakuläre Umzugsaktion des Gebäudes, begleitet von tausenden Schaulustigen. Auf einem eigens dafür konstruierten Transporter und gewaltigen Stahlträgern wurde das mehr als 670 Tonnen schwere Gotteshaus in den vergangenen zwei Tagen umgesiedelt. 5 Kilometer im Schneckentempo. Die Kirche, aber auch Teile der Stadt Kiruna müssen weichen, weil Einsturzgefahr besteht wegen einer riesigen Eisenerzgrube. Ein blinkender Feuerball am Himmel hat gestern Nacht im Südwesten von Japan für Aufsehen gesorgt. Für einen Moment wurde es taghell, als die Lichtkugel über den Himmel der Insel Kyushu raste. Hier mehrere Aufnahmen von Überwachungskameras. Experten zufolge handelte es sich um einen Meteoriten, also einen Teil eines Asteroiden, der beim Eintritt in die Atmosphäre verglühte. Die Überreste seien anschließend vermutlich ins Meer gestürzt.
Die digitalen Welten der Gamer, ein mittlerweile scheinbar unendlich großer Kosmos. Und deshalb überrascht es kaum, dass gerade Hunderttausende ganz analog zur Gamescom nach Köln pilgern, der weltweit größten Messe für, wie man früher mal sagte, Computerspiele. Deutschland gilt auf der Konsumentenseite als der größte Gamermarkt Europas. Im ersten Halbjahr haben Gamer hierzulande mehr als 4,5 Milliarden Euro für ihre Leidenschaft ausgegeben, die von der künstlichen Intelligenz gerade rasant revolutioniert wird. Doch es gibt sie noch. Die Entwickler und Tüftler, die im kleinen Kämmerlein Spiele kreieren, welche im besten Fall das Zeug dazu haben, die Welt zu erobern. Clara Milnickel und Jan Koch.
Jenny Pankratz arbeitet mit ihrem Ehemann Björn an ihrem aktuellen Spiel, Kralon. Die beiden haben es zu Hause in Bochum in Eigenregie entwickelt. Dass das mal ihr Beruf werden würde, hätte sie nicht gedacht.
Es ist ganz dunkel, wie du siehst. Ich habe mir überhaupt nicht vorstellen können, dass man damit leben kann. Also bin ich damals Sozialpädagogin geworden, habe in dem Beruf auch viele Jahre gearbeitet und bin quasi, Hobby zum Beruf war das.
Entwicklerfirmen wie die des Bochumer Ehepaars sind Teil der sogenannten Indie-Szene. Das bedeutet, dass sie unabhängig sind und ihre eigenen Spiele ohne den Einfluss großer Firmen produzieren und vermarkten können, was aber auch Probleme mit sich bringt.
Oft ist es so, man hat ein Projekt dabei, das nicht erfolgreich ist und nicht genügend Absatzzahlen hat oder das, was es gekostet hat, nicht wieder einspielt und dann ist es schon vorbei. Und das ist halt eine Belastung und schwierig. Man muss halt immer gucken, wie finanziert sich so etwas.
Und dass am Ende auch wieder Geld reinkommt. Ein großes Ziel dafür ist erreicht. Sie präsentieren ihr eigenes Spiel auf der großen Gamescom und Messebesucher können es testen. Und nicht nur das. Sogar Gaming-Ministerin Dorothee Bär kommt zu ihrem Stand auf ihrem Eröffnungsrundgang und sie kommt mit guten Nachrichten. Das Förderbudget wurde erhöht. In diesem Jahr auf 88, ab dem kommenden Jahr sogar auf 125 Millionen Euro. Wichtig, vor allem damit Projekte planbarer werden.
Unsere Unternehmen können auch einsteigen und können dann sehr schnell auch Erfolge haben, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und dafür muss die Regierung sorgen, dann kann der Rest aus eigener Kraft passieren.
Der deutsche Gaming-Kuchen ist nicht klein. Mehr als die Hälfte aller Deutschen spielt. Seit Jahren steigt der Umsatz von 6 Milliarden in 2019 auf 10 Milliarden in 2023. Letztes Jahr dann ging der Umsatz zwar etwas runter, hat dieses Jahr aber schon wieder zugenommen. Nicht umsonst stellen daher auch große Player wie Microsoft aus. Sie feiern mit der Rogue Xbox Ally, ihrem Handheld, in Köln sogar Weltpremiere. Deutschland ist ein so wichtiger, ambitionierter Gaming-Markt. Daher wollten wir, dass hier weltweit der erste Ort ist, wo Spieler unsere Neuheit testen können. Neben den Großen hofft auch Jenny Pankratz, mit ihrer kleinen Indie-Schmiede erfolgreich sein zu können.
Das Schwierigste ist die Sichtbarkeit und die große Konkurrenz. Man muss also irgendwie schauen, dass man Partner findet, mit denen man Sichtbarkeit erreicht oder viel Erfahrung hat, damit Menschen auf einen aufmerksam werden.
Eine Branche mit großem Potenzial. Auch die Gamescom selbst wächst immer weiter und zeigt, der Spielemarkt bleibt ein weltweites Milliardengeschäft.
Und wenn der Kunde nicht zum Markt kommt, dann kommt halt der Markt zum Kunden. Kennt man auf den Dörfern hierzulande, wenn der Eiswagen klingelt oder das Bäckermobil vorfährt. Aber beamen wir uns jetzt mal auf ein Boot an die türkische Ägäisküste und spüren die laue Brise über azurblauem Wasser. Gleichzeitig aber auch das Gefühl, es fehlt etwas zum vollendeten Glück. Speis und Trank nämlich. Doch auch hier hilft es außerordentlich, wenn der Markt zum Kunden kommt. Bernd Niebrügge.
3 Kokoreç-Spieße, 2x Köfte und natürlich noch Sucuk, bitte. Wollt ihr die Köfte mit Tomaten und Paprika? Okay. Murat Kay führt diese schwimmende Imbissbude in der Ägäis. Als dem einstigen Restaurantbesitzer gutes Personal ausging, sattelte er um. Diese Millionärsfamilie gehört zu seinen Stammkunden. Zigarrenhändler Gökhan und seine Kinder und die Crew haben einen Bärenhunger. Wir haben extra hier angelegt, weil seit 2 Tagen versuchen wir, Murats Spieße zu bekommen. Einmal war das Fleisch aus, dann das Brot und dann haben wir ihn nicht gefunden. Heute hat es endlich geklappt. Wir befinden uns bei den 12 Inseln von Göcek, ein Naturparadies der Ägäis. Überall ankern Yachten in den Buchten. Wir begegnen einem alten Espresso-Bar-Schiff, einer schwimmenden Eisdiele und einem Pfandtube. Sie alle versorgen die ankernde Kundschaft. Nicht immer ist Murats Suche nach Kundschaft erfolgreich. Insbesondere die schwer Reichen aus der Türkei und dem Ausland wollen oft ungestört bleiben. Deshalb hält Murat stets diskreten Abstand. Die Kunden finden mich über Instagram oder Google. Dann rufen sie mich an. Ich bin hier in der Bucht. Bringe uns doch mal ein paar Kokoreç. Rund 4 Schiffe mit ihrer Besatzung, das ist die tägliche Ausbeute des Kokoreç-Bootes. Auf dem Wasser sind aber auch die großen Händler. Mehrere schwimmende Supermärkte pendeln zwischen den Inseln. Günstig ist hier natürlich nichts, aber dafür fehlt es auch an nichts. Dank der Händler ist hier alles easy, meint Yachtbesitzer Altan. Schau, es gibt einen Kokoreç-Verkäufer, es gibt Eis, gefüllte Miesmuscheln, Gerichte nach Antep-Art, regionale Spezialitäten, alles Mögliche. Und alles kommt direkt zum Boot. Hier auf dem Meer kann man gar nicht verhungern. Weiter geht es zu den Yassika-Inseln, wo sich Touristen aus aller Welt vergnügen. Zumeist auf Tagestour mit den aus Holz gefertigten 2-mastigen Motorseglern, den sogenannten Gulets. Und hier finden die Touristen türkische Gözleme, dünne, gefüllte Fladenbrote direkt vom Boot, die besten der Ägäis, heißt es. Die Kundschaft ist begeistert, so wie Ashley aus UK.
I think it's good.
Es ist sehr gut, du kannst hier Limonade trinken und diese Gözleme. Hast du schon einen probiert? Die Arbeit der Händler der Ägäis fordert viel Geduld, aber die Hoffnung auf gute Geschäfte begleitet sie immer.
So, und wir lassen uns jetzt auch beliefern, und zwar mit dem Wetter, liebe Claudia. Was ist denn im Angebot?
Jesse, das wird nicht jedem so gut schmecken, denn vor allem im Süden wird es morgen sehr, sehr nass. Und da gibt es sogar unwetterartige Regenfälle. Wenn wir uns die Regensummen mal anschauen, dann sieht man hier vor allem nach Süden hin, also Baden-Württemberg, dann später im Laufe des morgigen Tages auch Bayern bekommt heftigen Regen ab. Sonst die Mitte und der Norden, wo es ziemlich trocken ist und Regen doch dringend mal nötig wäre, da bleibt es trocken. Und das Ganze ist eben bis Montag der Fall. Da gibt es nur wenige Schauer im Nordosten. Im Süden aber können es, vor allem jetzt in der Nacht und morgen, noch mal 50 bis 100 Liter pro Quadratmeter werden. Und im Schwarzwald, da fiel heute schon eine ganze Menge. Todtmoos beispielsweise, da sind heute alleine schon 79 Liter pro Quadratmeter gefallen. Das bedeutet, da kann es zu Überschwemmungen kommen, also das Keller volllaufen oder Unterführungen. Und es eben auch zu Hangrutschen kommen, weil 50 bis 100 Liter noch mal bis morgen Abend ist eine ganze Menge. Das Ganze wird sich im Tagesverlauf dann weiter nach Bayern verlagern. Man sieht auch, wo das Ganze herkommt, nämlich aus der Schweiz. Erstmal vorlaufend hier so ein Regenband. Jetzt kommt aus Südwesten und Süden nochmal so schauerartig verstärkter Regen. Also es regnet zwar dauerhaft, aber zwischendrin auch mal richtig, richtig kräftig. Wie gesagt, das gilt bis morgen und geht auch bis morgen so weiter. Ansonsten passiert nicht allzu viel. In der Nacht gibt es vereinzelt mal in höher gelegenen Mulden Nebel. Morgen tagsüber dann viel Sonnenschein mit nur wenigen lockeren Quellwolken. In der Nacht sinken die Temperaturen meist auf Werte zwischen 18 und 5 Grad. 5 Grad in Schleswig-Holstein. Morgen Nachmittag dann die höchsten Temperaturen so Richtung Rheinhessen und Rhein-Main-Gebiet mit 27 Grad. Im Dauergrau im Süden 16 bis 19 Grad. Und nach Norden hin werden es meist so 18 bis 21 Grad sein. Auch danach geht es recht ruhig weiter. Freitag bis 24 Grad im Südwesten, etwas dichtere Wolken im Norden und am Alpenrand kann es auch noch etwas weiter regnen. Samstag dann insgesamt mehr Wolkenfelder und dann kommt kühlere Luft. Das heißt Höchstwerte maximal noch so 20 bis 23 Grad.
Schmeckt vielleicht nicht jedem, aber pünktlich geliefert hast du auf jeden Fall. Danke, Claudia. Wir verkrümeln uns jetzt und überlassen das Programm jemandem, der katzenfroh macht.
Tja, könnte man so sagen, in einer Reportage über Helge Schneider, der mit seinem Song Katzeklo ja einst richtig berühmt wurde.
Morgen gibt es uns dann wieder, hoffentlich mit Ihnen als Zuschauer. Tschüss.
Tschüss.